Deutschlandfunk. Der Tag.
Puma hat erstmal nichts zu befürchten. In den USA ist sein Job sicher als Sicherheitsinspekteur. Aber da gibt es ja auch mehr als 90 Atomkraftwerke. Seine deutschen Kolleginnen und Kollegen, die haben allerdings bald ihre letzte Schicht. Am 15. April werden die drei noch laufenden Atomkraftwerke abgeschaltet. Die Debatte darüber, über sicheren und sauberen Strom, die wird aber auf jeden Fall nochmal verlängert. Und dann habe ich nochmal diesen O-Ton ausgegraben aus dem letzten Herbst. Einfach, weil sich da alles so schön zusammencringed.
Ja, wir arbeiten innerhalb der Regierung daran, Bubatz legal zu machen. Da ist noch nicht jede Frage entschieden. Ich gehe aber davon aus, 2023 Bubatz legal.
So, jetzt haben wir 2023, den 12. April, und noch ist hier nichts legal. Aber es tut sich was. Es gibt neue Pläne der Bundesregierung. Die aber klingen eher nach Legalisierung light. Der Tag, Sarah Zerbak hier. Hi. Als Kind der 80er erinnere ich mich natürlich an die lachende rote Sonne auf gelbem Grund, an den Atomkraft-Nein-Danke-Sticker, zum Beispiel auf der Heckklappe von Papas Kombi. Ich erinnere mich an Demonstranten, die sich an Schienen gekettet haben, auf denen Atommüll transportiert werden sollte. Und auch daran, dass ich nicht auf den Spielplatz durfte, weil in Tschernobyl ein Atomkraftwerk explodiert war. Die Debatte um Kernkraft, die wird in Deutschland schon seit 60 Jahren scharf geführt, besonders scharf geführt. So ähnlich hat es zum Beispiel auch der Chef der Internationalen Atomenergieagentur jetzt in der ARD ausgedrückt.
In certain countries you may not have.
Es gibt in anderen Ländern einfach nicht diesen ideologischen Ballast, wie man ihn in Deutschland vorfindet. Die Entwicklung im Rest der Welt ist bei Atomkraft das genaue Gegenteil.
Ja, das Gegenteil also von Atomausstieg, da reden wir gleich drüber. Und das Lustige, hier bei uns in Deutschland werfen sich Atomkraftbefürworter und Gegner gegenseitig vor, ideologisch getrieben zu sein. Zwischen Grünen und FDP hat es in der Sache so lange so doll geknallt, dass der Kanzler dann im Herbst ein Machtwort gesprochen hat, um den Atomstreit zu beenden. Und er hat ein neues Ausstiegsdatum festgelegt. Am 15. April 2023 ist Schluss aus Ende. Ann-Kathrin Büsker, Atomkraftdebatten-Expertin aus unserem Hauptstadtstudio mit brandneuem Titel. Hallo.
Hi. Ich bin dafür nur zuständig. Ich kann da nichts für. Das ist mir zugefallen.
Nee, stimmt. Inhaltlich hast du da nichts verbockt oder vorangetrieben. Du berichtest drüber. Ist mir aber auch an der Stelle ziemlich recht, weil ich möchte mal verstehen, also dieses Kanzler-Machtwort, das scheint ja nicht wirklich gereicht zu haben. Also zumindest nicht, wenn man sich anschaut, wie da gerade noch weiter gerungen und ja durchaus auch gestritten wird in der Politik. Tut sich denn da jetzt noch was in der Sache oder ist am 15. April wirklich Schluss aus Ende?
Naja, erstmal ist auf jeden Fall Schluss, weil das die Gesetzeslage ist. Ab Sonntag, den 16. April, ist es illegal, ein Atomkraftwerk zu betreiben. Also selbst wenn die Betreiber wollten, die könnten die Dinger nicht einfach laufen lassen. Man könnte dafür natürlich die Gesetzeslage nochmal ändern, aber das müsste der Deutsche Bundestag machen. Dafür bräuchte es einen Gesetzentwurf, Abstimmungsverfahren etc. Ich traue denen viel zu, aber dass sie das vor dem 15. jetzt noch geritzt bekommen, wahrscheinlich eher nicht. Ich finde es aber tatsächlich ganz interessant, dass jetzt alle politischen Parteien die Gelegenheit hat, nochmal nutzen, um sich ja in der Sache zu positionieren. Und interessanterweise ja auch diejenigen, die den Ausstieg beschlossen haben, CDU und FDP, jetzt dagegen sind, beziehungsweise sind bemüht, genau das nochmal zu zeigen. Deshalb gibt es jetzt ja Forderungen nach einem Weiterbetrieb, beziehungsweise Reservebetrieb. Und ich finde, man sieht auch in diesen Tagen, das ist ein total ideologisiertes Thema, jetzt nicht nur von Seiten der Atomkraftgegner, sondern auch von Seiten der Befürworter. Und ich erlebe das immer wieder, dass man sachliche Argumente bringen kann, die aber häufig als Positionierung gelesen werden. Und dann wird man direkt wieder in Schubladen gesteckt, was die Debatte für mich teilweise ein bisschen nervig macht.
Also diejenigen, die gerne möchten, dass Atomkraft auch weiterhin zur Energiegewinnung genutzt wird, die sagen ja tatsächlich, also man soll das Ganze jetzt noch irgendwie im Reservebetrieb lassen. Aber ich höre da schon bei dir raus, Frau Büsker, so richtig einfach ist das auch nicht, ne?
Nee, tatsächlich. Also erstens müssten die Betreiber der Kernkraftwerke das ja auch wollen. Das ist derzeit nicht unbedingt der Fall. Also es wäre die erste wichtige Voraussetzung, weil die müssten das ja leisten, auch das Personal dafür zur Verfügung stellen. Zweitens, es bräuchte wohl neues Brennmaterial, also neue Brennstäbe. Im Moment ist es ja so, dass die drei Atomkraftwerke mit rekonfiguriertem Brennmaterial laufen. Das heißt, die haben nochmal geguckt, was hatten sie noch an altem Zeug da rumliegen, haben ein bisschen was neu zusammengesetzt, um da noch ein bisschen Power rauszubekommen. Das würde aber voraussichtlich nicht reichen, um damit jetzt noch deutlich länger weiterzumachen. Man hört immer wieder Raunen, dass gegebenenfalls hier und da noch was liegen könnte, aber da spielt keiner so richtig mit offenen Karten. Also müssen wir davon ausgehen, neues Brennmaterial wäre notwendig. Und dann ist da ja noch die Sicherheitsfrage. Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie, darf man auch nicht vergessen. Und die drei Meiler, über die wir reden, die sind von 1988. Die sind 35 Jahre alt, die sind so alt wie ich. Mein Rücken knackst auch hier und da. Die Dinger sind auch nicht mehr ganz taubfrisch.
Das würde ich bald auch stilllegen. Ich hoffe nicht. Ja,
bitte, bitte nicht. Aber beispielsweise aus Neckarwestheim, da weiß man halt auch schon von Rissen in entsprechenden Rohren. Die letzte große Sicherheitsüberprüfung, die periodische Sicherheitsüberprüfung, wie die heißt, die war 2009. Die ist eigentlich alle 10 Jahre fällig. Die letzte hätte man also 2019 machen müssen, wurde dann von der EU-Kommission gestundet, weil ja klar war, der Ausstieg kommt. Das müsste man jetzt nachholen, wenn man weitermachen wollte. Und ich ahne, dass hier und da noch die eine oder andere Reparaturkostenfrage dann auch aufkäme. Es ist halt nicht ganz so einfach, wie einige das im Moment darstellen. Es müsste investiert werden, es wäre praktisch, was zu tun. Es wäre sicherlich nicht unmöglich, aber man müsste halt echt was dafür tun.
Und man müsste schnell entscheiden, weil die Uhr tickt. Wir haben den 12., wir reden hier von dem 15. beziehungsweise 16. Also was passiert denn dann mit den drei noch verbliebenen AKWs, die wir in Deutschland haben, ab Sonntag, wenn die dann nicht mehr Energie produzieren dürfen?
Die werden dann zurückgebaut. Der erste Schritt ist, dass die Brennelemente entfernt werden. Das ist ja das, was radioaktiv ist. Das wird dann in Castor-Behälter eingelagert und in Zwischenlager gebracht. Das, was da übrig ist, das strahlt sehr viel. Es entwickelt auch Wärme durch diese Strahlung. Deshalb muss das eben speziell eingetuppert werden, sage ich jetzt mal. Für den Rückbau braucht es dann auch entsprechende Genehmigungen. Dafür braucht es natürlich auch Verfahren. Und dann gibt es noch Teile der Anlage, die mit dem radioaktiven Material in Kontakt waren. Die sind auch kontaminiert, haben Strahlung abbekommen. Das heißt, man muss auch bei diesem Rückbau dann gewisse Sicherheitsanforderungen erfüllen. Vieles von dem Schutt wird dann auch in ein spezielles Endlager kommen müssen. Das ist ein Prozess, der tatsächlich dann sich noch mehrere Jahre hinzieht. Das heißt, die Leute, die da jetzt noch arbeiten zur Energieerzeugung, die sind dann ab Sonntag damit beschäftigt, das Ganze zurückzubauen.
Und in der Zwischenzeit muss der Strom ja irgendwie aus der Steckdose kommen, also idealerweise. Und das natürlich vereinfacht gesagt, weil der muss nicht nur in die Steckdose, sondern auch in unsere ganzen Industriezweige. Also das heißt, ab dann powern dann die Kohlekraftwerke wieder richtig los? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, das kann man so pauschal nicht sagen. Also klar, ein Teil wird voraussichtlich auch über Kohle abgefedert, das ist richtig. Interessanterweise beklagen das ausgerechnet die politischen Akteure, die sonst sagen, dass der Emissionshandel ja die Kohleemissionen deckelt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Erneuerbaren voraussichtlich erstmal einspringen werden, zumindest über den Sommer. Im Moment ist es so, dass in Norddeutschland teilweise in großem Stil Windkraftanlagen abgeriegelt werden. Das habe ich jetzt Ostern wieder gesehen, war ich mit dem Auto unterwegs. Und da sah man überall die Windparks, wo die Räder einfach stillstanden. Die haben keinen Strom erzeugt, weil zu dem Zeitpunkt Feiertage, Industrie hat nichts produziert. Das heißt, der Strombedarf war einfach schlichtweg nicht so groß. Es ist aber auch so, dass das Stromnetz ja nur eine bestimmte Menge an Strom aushält unter bestimmten Voraussetzungen. Muss immer mit der gleichen Frequenz fließen, das Ganze. Und deshalb, wenn Atomstrom im Netz ist, mussten teilweise eben Windkraftanlagen abgeriegelt werden. Und jetzt ist die Hoffnung, dass die Netze sozusagen frei werden für mehr Strom aus Erneuerbaren. Da haben wir tatsächlich auch in den ersten Monaten dieses Jahres einen guten Zubau gesehen. Über 500 Megawatt sind da ans Netz gegangen. Also Erneuerbare werden einspringen, was abpuffern von dem, was jetzt rausfällt. Und dann werden zum Teil im Moment auch noch neue Kraftwerke errichtet, Gaskraftwerke, beispielsweise in Leipheim. Bauen sie ein Gaskraftwerk mit 300 Megawatt installierter Leistung. Das soll zum Sommer dann ans Netz gehen und Strom erzeugen und eben auch dafür einspringen, dass die Atomkraftwerke rausfallen. Aber klar ist halt auch, wir haben noch zu wenig andere Kapazitäten erneuerbarer Art, um das alles auf einen Schlag abpuffern zu können. Man hat quasi einen Ausstieg beschlossen, aber den Einstieg in die Erneuerbaren nur halbherzig gemacht.
Also klingt sehr komplex, dieser Energiemix, auf den Deutschland dann zukünftig setzt. Um es nochmal vielleicht auf diese These runterzubrechen. Es gibt eben diejenigen, die die sagen, also wir haben schon in den vergangenen Monaten gesehen, wir stoßen mehr CO2 aus, dadurch, dass die Kohle dann doch wieder eine größere Rolle spielte, war ja eigentlich mal anders geplant. Also wird alles schmutziger oder gibt es, und das ist eben die Gegenthese sozusagen, gibt es jetzt einen richtigen Booster für Erneuerbare? Wie schätzt du das ein?
Ja, das ist tatsächlich auch wieder eine komplexe Antwort, die ich dir jetzt geben muss. Es wird definitiv einen Booster für Erneuerbare geben, insbesondere in Süddeutschland. Wenn wir uns die Kernkraftwerke angucken, zwei davon sind eben in Süddeutschland, Neckarwestheim 2 und Isar 2, und da fällt jetzt diese Stromerzeugung eben weg. Das sind die Bundesländer, in denen insbesondere der Windkraftausbau enorm hinterherhinkt. Das zeigen aktuelle Zahlen von der Fachagentur Windenergie, und wo auch der Netzausbau ziemlich hinterherhinkt. Also, dass auch der Windstrom aus dem Norden gar nicht darunter gebracht werden kann. Und das wird jetzt tatsächlich für diese Industrieregionen zu einem Problem, weil natürlich die energieintensiven Unternehmen, die da sitzen, die wollen ja auch Strom, und idealerweise wollen die grünen Strom. Das heißt, im besten Fall wird jetzt auch in diesen Bundesländern ordentlich was zugebaut. Die sind ja im Bereich Solarenergie durchaus auch gut aufgestellt, sage ich mal. Da wirbt Markus Söder in Bayern ja auch immer für. Nur gerade dann im Winter, wenn die Sonne nicht so viel scheint, auch nicht in Süddeutschland, dann braucht man eben als Ergänzung die Windkraft. Und da tut sich wenig. Das könnte sich jetzt ändern. Und Stichwort, wir haben im letzten Jahr mehr Kohle verstromt. Das lag ja nicht zwingend an den Atomkraftwerken, die abgeschaltet wurden, auch wenn drei tatsächlich vom Netz gegangen sind. Aber vor allem lag das ja daran, dass wir die Kohlekraftwerke wieder aus der Reserve geholt haben, um Gas einzusparen, weil der Gaspreis ja so enorm hochgeschossen war wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Dadurch eben die Strompreise insgesamt durch das Merit-Order-Prinzip durch die Decke gegangen sind, und man wollte weniger Gas verstromen, hat deshalb die Kohlekraft ans Netz geholt. Und zur Wahrheit gehört auch, viel von diesem Kohlestrom haben wir nach Frankreich exportiert, wo der dortige AKW-Park ziemlich geschwächelt hat durch technische Probleme, in Klammern, das ist ungefähr die Altersklasse, die unsere Kraftwerke auch haben.
Klammer zu. Frau Büsker, das war komplex, wie angekündigt. Ich habe es aber trotzdem verstanden. Das ist schon mal gut. So, jetzt sind wir in Frankreich gedanklich. Frankreich hatte Probleme mit ihren AKW, aber im Moment sieht es da ja auch wieder, Stand jetzt, sieht es wieder besser aus, und wir kaufen eher wieder zu. Also so ganz ohne Atomkraft scheint es bisher ja doch nicht gereicht zu haben. Wie sieht das denn in Zukunft aus? Setzen wir da weiterhin auf Zukäufe von Atomenergie aus allen Nachbarländern Europas, eben vor allem Frankreich?
Ich muss dich korrigieren. Deutschland kauft zwar Strom zu, aber nicht mehr, als es tatsächlich exportiert. Wir waren im vergangenen Jahr Netto-Exporteur in Sachen Strom und haben doppelt so viel Strom exportiert wie im Jahr davor. Die Importmenge ist gesunken.
Habe ich das anders gesagt?
Die Exportmenge ist gestiegen.
Ja, ich glaube, das habe ich auch gar nicht falsch gesagt. Der Punkt ist ja, es muss ja eine gewisse Stabilität herrschen. Und deswegen gibt es schon auch Tage, an denen dann Atomstrom zugekauft wurde. Das war im Prinzip der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Gar nicht, dass wir mehr zukaufen, als wir exportieren. Aber das ist doch eine wichtige Frage. Oder wir sagen vielleicht auch aus ideologischen Gründen, wir wollen keine Atomenergie mehr in unserem Land und kaufen dann vom französischen Nachbarn. Wird das bleiben?
Ja, weil wir überall kaufen. So ist das europäische Stromsystem angelegt. Wir sind innerhalb von Europa miteinander verbunden, haben Kabel in alle umliegenden Länder und kaufen von überall den Strom her, eben auch aus Frankreich. Wenn der da ist, ist er da, und dann kommt er eben nach Deutschland. Mhm. Wenn der Kohlestrom aus Deutschland in Frankreich gebaut wird, geht er darüber. Genauso kriegen wir Strom aus Österreich, aus Polen, aus Dänemark. So ist eben das Stromsystem angelegt. Wenn er da ist, wird er dorthin gebracht, wo er gebraucht wird. Und da spielt es keine Rolle, wie er tatsächlich erzeugt wird. Aber klar, das bedeutet auch, dass wir in Deutschland weiterhin Strom aus AKW benutzen werden. Das ist absolut richtig.
Also wir sind keine Insel, das kann man mal festhalten. Wenn wir so auf den Rest Europas blicken, hat unter anderem auch die ARD getan mit ihrer Story, die ich zufällig geguckt habe, um mich auch auf das Gespräch heute hier mit dir vorzubereiten, Ann-Kathrin. Da habe ich den O-Ton im Ohr behalten. Schweden geht auf Shoppingtour für AKWs, sagt die dort zuständige Ministerin. Ist hängen geblieben. In Finnland sind sogar die Grünen für Atomkraft inzwischen. Da stellte sich die Frage, und zwar nicht nur wenigen, ob wir jetzt hier in Deutschland die Geisterfahrer sind. Wie würdest du das beantworten? Sind wir Geisterfahrer oder sind wir Vorreiter?
Wir machen unser Ding und sind definitiv nicht alleine auf dieser Spur. Also Österreich und Dänemark nutzen auch keine Kernkraft. Spanien und Belgien haben den Ausstieg auf dem Zettel, wenn auch teilweise verschoben. Und ja, es werden neue Kernkraftwerke gebaut, beziehungsweise auch geplant. Polen will jetzt einsteigen, 2033 das erste Atomkraftwerk eröffnen. Das ist in, ich gucke auf den Kalender, 10 Jahren. Und neue Atomkraftwerke sind ziemlich teuer. Das Land hängt aber auch zu 70% an der Kohle. Das wird absehbar auch ziemlich teurer. Insofern müssen sie sich auch tatsächlich Gedanken machen, wie es weitergeht. Ein Beispiel, was auch immer wieder genannt wird, ein Land, das eingestiegen ist, ist Saudi-Arabien. Und da sagen dann viele, hey, die haben so viel Sonne, die haben so viel Öl und trotzdem bauen die Atommeiler. Ja, weil Atomkraft eben nicht nur eine zivile Komponente hat, sondern auch eine militärische, siehe Iran. Auch das ist tatsächlich ein Grund, warum Länder auf Atomkraft setzen. Und ja, es ist eben auch eine Technologie, die eine gesicherte Stromerzeugung bringt, auch einen Vorteil hat gegenüber Erneuerbaren. Ich habe es ja eben schon gesagt, wenn keine Sonne scheint, dann kriegst du keinen Strom aus Solarenergie.
Ein Zumindest solange es nicht speichern ballert, kann.
Ja, ja, genau. Ein Atomkraftwerk ballert durch. Andererseits braucht man aber auch für ein Atomkraftwerk eben entsprechenden Brennstoff. Den muss man irgendwo herbekommen. Das ist inzwischen ziemlich schwierig ohne russische Beteiligung, weil Rosatom die Herstellung ziemlich monopolisiert hat, auch wenn nicht alles Uran aus Russland kommt. Aber eben in den Herstellungsprozessen hat Rosatom an vielen Stellen seine Finger im Spiel. Übrigens auch ausgestreckt in Richtung der Aufbereitung bzw. Brennelementeherstellung, die es in Deutschland ja auch gibt und weiterhin auch geben wird. Es ist also wieder mal ziemlich komplex an der Stelle.
Haben denn diese Länder, die jetzt fleißig bauen, also Finnland, Schweden, aber auch Polen zum Beispiel, steigt ja komplett nochmal neu ein, ne? Haben die denn die Endlagerfrage, die ja auch eine sehr wichtige Sicherheitsfrage ist, haben die die gelöst?
Finnland ist das einzige Land, das diese Frage gelöst hat, baut und bald fertigstellt und damit einen Ort hat, wo es mit seinem Atommüll hin kann. Also wenn man sich für das Einlagern entscheidet, dann hat Finnland dafür eine Lösung. Das, was ich jetzt aus Polen gehört habe, wie gesagt, 33 wollen die ein Atomkraftwerk gebaut haben. Die machen sich keine Gedanken darüber, wo dieser Atommüll hinkommt. Und auch ansonsten die Länder, die drin sind in der Technologie, die haben keine Endlager. Die Schweiz hat sich jetzt für einen Standort tatsächlich entschieden. Das war zum Jahreswechsel, glaube ich. Ich habe ein bisschen den Zeitbezug tatsächlich verloren, aber vor einigen Monaten hat die Schweiz sich entschieden für einen Standort. Im Opalinus-Ton in der Nähe der Grenze zu Deutschland wird ein Endlager entstehen, aber das wird auch einige Zeit in Anspruch nehmen, das zu bauen.
Mhm. Ja, bleibt die Frage, wie sicher die natürlich sind und die Frage, wie sieht es eigentlich bei uns in Deutschland aus? Haben wir da mal eine Idee, wo der ganze Kram lagern soll?
Wir haben tatsächlich ein bestehendes Endlager bereits in Deutschland für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll, und zwar in Morsleben. Das ist aus DDR-Zeiten noch. Wir bauen gerade ein weiteres Endlager für schwach- bis mittelradioaktive Stoffe im Schacht Konrad bei Salzgitter. Das ist ein ehemaliges Eisenerzbergwerk. Übrigens nicht nach wissenschaftlichen Kriterien ausgesucht, sondern weil man eine Nachnutzung für ein unrentables Bergwerk haben wollte. Soll theoretisch 2027 in Betrieb genommen werden, aber ich war letztes Jahr da und da sah es nicht so aus, als würde das klappen. Und dann ist natürlich die Frage, wohin mit dem wirklich hochradioaktiven Müll? Also dem, ich habe es eingangs gesagt, der Wärme entwickelt, der wirklich strahlt. Der liegt im Moment in Castor-Behältern in Zwischenlagern, deren Genehmigung auch irgendwann, ich glaube, in den 40er Jahren ausläuft. Und in den 40er Jahren soll die Entscheidung fallen, wo denn ein deutsches Endlager hinkommt. Da hat man ja 2013 nochmal Tabula Rasa gemacht, einen komplett neuen, umfangreichen Suchprozess gestartet nach wissenschaftlichen Kriterien. Drei Gesteinsarten werden angeguckt, Ton, Salz und Kristallin. Ja, und da versucht man jetzt nach entsprechenden Kriterien Orte zu finden, wo das sein könnte. Und am Ende wird es eine politische Entscheidung werden. Aber das dann, ja, in den 40ern. Mhm. Und dann werden wir diverse Jahre haben, in denen es gebaut werden muss. Also das ist alles wirklich noch sehr weit hin.
Mhm. Gleichzeitig sind Forscher ja dran an noch viel abgefahrenen Ideen. Unter anderem entwickeln die Techniken, um die Langzeitradioaktivität eben der Abfälle zu verringern und wollen das Ganze dann in dieser neuen Generation von Reaktoren wiederverwenden, die jetzt ja auch teilweise schon gebaut werden. Wie vielversprechend ist das denn deiner Meinung nach?
Ja, so ein bisschen der heilige Gral soll halt zwei Probleme auf einmal irgendwie lösen. Energie erzeugen und diesen Abfall weniger gefährlich machen. Von einer richtigen Marktfähigkeit kann man an der Stelle meiner Einschätzung nach tatsächlich noch nicht reden. Also, dass das alles kurzfristig zum Einsatz kommt, großflächig, ich habe da meine Zweifel. Dann gibt es ja als nächsten Punkt auf dem Zettel noch die Kernfusion, wo eben nicht mit Spaltung gearbeitet wird und kein atomarer Müll anfällt. Da wird auch geforscht. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP, die will da 2030 bereits Reaktoren sehen, die Strom erzeugen in Deutschland. Was ich von Fachleuten höre, die halten das alle für sehr utopisch. Ist es überhaupt nicht auszuschließen, dass die Forschung in dieser Hinsicht sowohl bei der Kernspaltung als auch bei der Kernfusion noch eine ganze Menge auf den Weg bringt? Man muss allerdings tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil gerade Unternehmen im Moment große Versprechungen in die Welt setzen, weil sie natürlich auch Gelder generieren wollen. Also Investoren geben Geld, wenn das Projekt gut klingt, und Forschungsgelder von öffentlichen Stellen kriegt man auch eher, wenn das Projekt richtig vielversprechend aussieht, und entsprechend versuchen Unternehmen, das auch vielversprechend darzustellen. Ob das gelingt, werden wir sehen müssen. Ich fände es ganz gut, weil, und bin auch optimistisch, dass der Menschheit da noch einiges gelingen wird. Nur ganz kurzfristig wird es wahrscheinlich nichts.
Ich merke schon, wir werden nochmal miteinander reden müssen, Ann-Kathrin. Und zwar nicht nur, weil das Ganze so komplex ist, sondern auch, weil noch einiges im Fluss ist und weil das Thema auch sehr wichtig ist. Ich danke dir erstmal für den Moment und schick schöne Grüße von Köln nach Berlin.
Danke.
Kiffen soll erlaubt sein. So steht's im Koalitionsvertrag. Natürlich übersetzt in Beamtendeutsch soll die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften und so weiter und so fort. Also eben nicht nur legal kiffen, sondern auch kaufen können. Nicht beim Dealer, sondern im Coffeeshop. Und da kommt auch schon der Dämpfer. Die Pläne, die der Gesundheitsminister und der Landwirtschaftsminister jetzt vorgestellt haben, die klingen da schon ein bisschen anders. So viel weiß ich schon. Noch mehr weiß Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio, unser inoffizieller Drogenbeauftragter da quasi. Hallo Johannes, grüß dich.
Hallo Sarah.
Wo sind denn die beiden jetzt heute zurückgerudert und was bleibt von den Plänen?
Man nennt es ja hier in Berlin inzwischen schon Legalisierung Light, und das trifft es ganz gut, weil tatsächlich der Fokus auf Entkriminalisierung liegt. Also der Besitz von 25 Gramm Cannabis ist erlaubt. Man kann bis zu 3 Pflanzen pro Person im Eigenanbau anbauen. Und es soll wohl auch bei Delikten, die damit zu tun hatten, eine Form von Amnestie geben. Zum Beispiel, wenn man jetzt keinen Führerschein machen darf, weil man eben wegen Besitz da was in der Akte stehen hat. Solche Dinge sollen dann wegfallen. Das wurde aber noch nicht ganz klar kommuniziert. Naja, und was tatsächlich sich geändert hat im Vergleich zu den ersten Eckpunkten aus dem letzten Oktober, ist, dass eben dieser freie Verkauf der in lizenzierten Geschäften, den du beschrieben hast, der fällt weg.
Mhm. Einfach so. Es war ja eigentlich ein richtiges Prestigeprojekt und damit wurde auch Wahlkampf ja gemacht, ne? Gerade in Richtung junge Wählerinnen und Wähler. Wie kommt das jetzt, dass sie das jetzt dann doch nicht durchziehen?
Ja, de facto sind es juristische Probleme. Also es gibt verschiedene internationale Abkommen, UN-Abkommen, europäische Beschlüsse, auch die Schengen-Übereinkunft. Da verpflichtet sich Deutschland de facto alles Menschenmögliche gegen den Drogenhandel zu tun. Und wenn man das jetzt ändern wollen würde, da gäbe es so ein paar, da streiten sich auch Juristen drüber, ob das überhaupt möglich wäre. Zum Beispiel, es gibt ein UN-Abkommen von 1961, da könnte man austreten und dann direkt wieder eintreten mit Cannabis-Vorbehalt. Dann gibt es ein UN-Abkommen von 1988 zu diesem ganzen Thema. Da geht es nicht so einfach, weil da die EU schon unterschrieben hat. Heißt also, Deutschland ist auf jeden Fall dabei. Naja, und der ursprüngliche Plan war ja, weil klar war, dass das Probleme gibt, auch europarechtliche Probleme gibt, dass man einen Gesetzentwurf vorlegt und den dann der Europäischen Kommission zur Prüfung gibt. Und erst wenn die EU-Kommission sagt, ja gut, das können wir uns vorstellen, dass man dann den Schritt weitergeht und das tatsächlich ins parlamentarische Verfahren schickt. Jetzt hat man mit der EU-Kommission gesprochen und hat offenbar so negative Signale bekommen, dass man gesagt hat, gut, wir lassen das, wir gehen erstmal auf Modellprojekte, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen.
Ja, unbedingt.
Und und versuchen es erstmal auf eine andere Art und Weise, nämlich zum Beispiel, indem wir das Strafrecht auf EU-Ebene zu ändern versuchen. Braucht man insgesamt 7 Länder für. Aber tatsächlich heißt das, ja, der freie Verkauf ist erstmal vom Tisch.
Hm. Ja, hat man sofort die Reaktion der CDU zum Beispiel gehört, die sagen, hätte da mal einfach durchziehen sollen, so wie ihr es geplant hattet. Aber gut, haben sie jetzt nicht. Stattdessen, ich nehme das Stichwort mal auf, soll es jetzt mit Modellprojekten laufen. Erklär uns doch mal, wie das genau gehen soll.
Also es gibt 2 Dinge, die jetzt neu sind. Das eine sind Anbaugemeinschaften. Cannabis-Clubs, Cannabis-Social-Clubs. Sowas gibt es schon in Malta. In Deutschland soll es so sein, Vereine de facto mit bis zu 500 Mitgliedern. Der Verein baut Cannabis an und kann dann die Mitglieder versorgen mit einer gewissen Menge. Das Ganze soll eben auch dazu führen, dass es dann schon eine Möglichkeit gibt, seinem Konsum zu frönen sozusagen, aber eben nicht, indem man auf dem Schwarzmarkt auf der Straße kauft, sondern indem man sich eben zusammenschließt in diesen Clubs, wobei da auch die Bundesländer noch einiges mitzureden haben, weil man zum Beispiel sagen kann, naja, wir wollen jetzt als Stadt zum Beispiel nur einen Club und nicht 10 Clubs davon. Also da gibt es noch eine ganze Menge, wo es dann de facto ein Flickenteppich sein wird, glaube ich, zwischen den konservativeren Ländern und den liberaleren Ländern, wie stark sich diese Clubs dann durchsetzen. Und das Zweite sind eben Modellregionen, die sollen 5 Jahre lang lizenzierte Abgabestellen testen, also tatsächlich diesen Verkauf, von dem man jetzt abgerückt ist, vom Anbau bis zum Verkauf kontrolliert und besteuert. Da wird aber erst im Herbst ein Entwurf kommen und wenn wir es vergleichen, Niederlande hat sowas schon, da nennt sich es Weed-Experiment, hat man sich Pilotstudien, 10 Kommunen sagen, wir probieren das mal bei uns. Genau dieses Modell, wie wir in Deutschland haben, hat man sich 2019 für entschieden und ist heute noch nicht dazu gekommen, dass die angelaufen sind, diese Pilotstudien. Deutschland ist es für 5 Jahre vorgesehen. Bis das Ganze anläuft, wird es sicherlich 2-3 Jahre dauern, dann nochmal 5 Jahre drauf. Also es wird noch sehr lange dauern. Insofern war das heute ein Einschnitt für all diejenigen, die gehofft hatten, ja, dass es sehr bald Cannabis zum Kauf gibt.
Also schon so ein kleiner Dämpfer für Lindner und seine Bubatz-Bubble. Die waren enttäuscht. Aber kontrollierter Anbau, das heißt ja eben dann auch, nichts Gestrecktes, Verunreinigtes von der Straße kaufen zu müssen. Wie schätzt du das denn ein? Also hilft das jetzt tatsächlich, um diese Probleme in den Griff zu bekommen, also wenn es denn dann anläuft? Oder, und das ist ja auch schon auf dem Markt sozusagen als Kritikpunkt aus der CDU, oder befeuern wir dadurch jetzt sogar noch den Schwarzmarkt, in dem da dieser Flickenteppich entsteht und irgendwie keiner so richtig einen Überblick hat, wer jetzt bei wem wo kauft?
Na, es ist natürlich so, dass der Bedarf wahrscheinlich größer ist, als er über den Eigenanbau und über diese Clubs gedeckt werden kann. Also bei den Clubs, wenn man irgendwie die Konsumenten rechnet, dann bräuchte man ja so zwischen 9.000 und 10.000 Clubs dieser Art. Naja, jenseits dessen ist es tatsächlich so, dass die Union sich zum Beispiel vorstellen würde, wenn man das schon macht, dann macht man es aber tatsächlich so, dass wirklich alles erfasst wird. Also dann würde ich dann als Konsument eben nicht nur bis zu 25 Gramm mit mir rumtragen dürfen, straffrei, sondern ich würde tatsächlich, wenn ich mir in so einem Cannabis-Club, sage ich mal, 10 Gramm besorge, dann müsste das dann auch vermerkt werden. Ich würde es auf meiner eigenen Karte vermerken, dass einfach genau klar ist, wer konsumiert wie viel und dass es auf keinen Fall zu viel ist. Ob das das Schwarzmarktproblem löst, ist so eine andere Frage. Denn tatsächlich, es wird eben nur ein eingeschränkter Personenkreis über den Eigenanbau, über diese Clubs versorgt werden. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass der Schwarzmarkt, also die Dealer im Park, ja das Geschäft, das es jetzt schon gibt, dass das nicht wirklich zurückgedrängt wird. Es sei denn, das Cannabis, das aus den Clubs kommt, ist sehr, sehr viel billiger. Aber tatsächlich sehe ich das nicht.
Dann picken wir uns doch nochmal den Gesundheitsaspekt raus, weil damit argumentieren ja viele Kritiker und die sagen, oh nee, bloß auf gar keinen Fall kiffen, Sodom und Gomorra, die CSU, Markus Söder, die wollen die Freigabe am liebsten stoppen, setzen stattdessen lieber auf literweise Bier beim Oktoberfest. Aber nun sag doch mal, wie schätzt denn die Bundesregierung die Gesundheitsgefährdung ein? Wie schätzen das auch Expertinnen und Experten ein?
Das ist so, dass der THC-Gehalt von Cannabis in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig gestiegen ist. Also es ist einfach hochgezüchtet. Du hast es gesagt, auf dem Schwarzmarkt ist es teilweise noch mit anderen Sachen versetzt. De facto sagt die Bundesregierung, wir versuchen das Ganze eben mit Präventionskampagnen zu koppeln. Es wird auch keine Werbung zum Beispiel dafür geben. Und es ist weiterhin vorgesehen, dass es eine THC-Obergrenze bis 21 Jahren gibt, also von 18 bis 21 Jahren, weil eben, und das ist nachgewiesen, ja, die Folgen für das heranwachsende Gehirn sozusagen doch sehr, sehr negativ, zumindest bei regelmäßigem Konsum sein können, bis hin zu Psychosen und Ähnlichem. Aber genau diese Dinge ja, da gibt es ja auch schon Erfahrungswerte. Und es ist zum Beispiel nicht so, es gab vergangenes Jahr eine große Konferenz, in der auch verschiedene Vertreter internationaler Länder gesprochen haben. Und eigentlich haben alle gesagt, die Legalisierung hat nicht dazu geführt, dass der Konsum unter Jugendlichen nach oben gegangen ist. Also diese Sorge, dass tatsächlich Jugendliche dadurch einfacher angefixt werden, die kann man den Leuten nehmen. Gleichzeitig kann es schon sein, dass es so, dass insgesamt der Konsum nach oben gehen wird, weil natürlich es eine Form von Ausprobieren geben wird und sicherlich viele Menschen einfacher daran kommen würden. Aber umgekehrt, du hast es ja gesagt, Cannabis gilt jetzt auch nicht mehr als die harte Droge, sondern tatsächlich auch als eine weiche Droge. Und de facto muss man ja auch sagen, und da ist das Argument der Ampel stichhaltig, diese Form von Prohibition und Bestrafung von Konsumenten hat ja tatsächlich nicht dazu geführt, dass das irgendwie weniger geworden wäre in den letzten Jahrzehnten, sondern eher mehr an Konsum.
Johannes, ich danke dir, dass du uns da auf den neuesten Stand gebracht hast. Johannes Kuhn, schöne Grüße. Bleibt mir doch eigentlich nur noch, diesen Podcast noch zu einem guten Ende zu führen. Ich sag tschüss Atomkraft und Hallöchen Cannabis, wenn auch nur ein bisschen. Am Mikrofon war ich, Sarah Zerback. Redaktion hatte heute Silvia Engels. Wir beide bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns aufs nächste Mal und wollen an dieser Stelle auf jeden Fall noch unsere Der-Tag-E-Mail-Adresse hinterlegen für alles, was so an Feedback und Anmerkungen reinflattert. Das ist im Moment eine ganze Menge, seit wir dazu aufrufen, dass alle nochmal in sich gehen und ganz genau für sich definieren, was ist denn gut an der Tag, was könnte sich eventuell noch verbessern, was muss auf jeden Fall bleiben, was kann weg. Also bitte weiterhin gerne Rückmeldung an der Tag@deutschlandfunk.de.